Fall jetzt zum Beispiel. Wir haben ja gerade durch diese Flüchtlingsumstände viele Menschen, die den Flüchtlingen ehrenamtlich Deutschstunden geben, Deutschunterricht geben. Und wenn Sie sich Berichte von diesen Menschen anschauen, dann ist das nicht so, dass die sagen, ich habe so viel Zeit geopfert und bin hingefahren und das war und das war und das war, sondern dass sie oft hören, wie schön das Leben auch der Menschen geworden ist, die hier Deutschunterricht geben. Nicht nur denen, die Deutsch lernen, sondern wie schön es ist, anderen in dieser Notsituation zu helfen. Aber das geht nur, wenn ihnen Hilfe für den anderen ein Wert ist. Wenn sie sagen, wie komme ich dazu, dass ich denen helfe, dann ist das natürlich, dann haben sie es vielleicht sogar schwierig, einen Sinn zu finden. Deshalb hat Franke immer wieder sehr nahe an dem, was wir christlichen Glauben nennen, mit der Nächstenliebe, hat das sehr angekauft. Jetzt verstehen Sie auch, dass man mit ihm an Mutsfreude gehabt hat. Dass man gesagt hat, es war wirklich auf die Idee, wäre Freud überhaupt nie gekommen, zu sagen, es macht Sinn, auch dem anderen zu helfen, weil du eventuell auch Freude spürst und so weiter. Diesen Gedanken hatte Freud nicht. Dem anderen zu helfen wird bei Franke auch als Wert eben dargestellt. Und der ist unabhängig von Lust und Unlust. Das heißt, auch wenn es Unlust betont ist, dann einfach das eben machen. Franke selbst, der ja bekannt war, dass er auf die Berge gegangen ist. Ich habe keine Ahnung, ob er einmal im Spital war. Franke hat sich sehr gern einladen lassen. Und dann hat er immer gefragt, wenn in einem Ort, der hat da kleine Ortschaften aufgesucht und so weiter, und dann hat er immer gefragt, ist da ein Berg in der Nähe? Und dann haben die das schon vorher gewusst und dann, ja, Herr Professor, natürlich ist ein Berg, das war etwa nur ein Hügel. Hat schon genügt, war schon dort, weil er sehr gerne Berge stiegen ist. Er hat dann geschlafen, ist nicht an den Berg gegangen. Und da hat er gesagt, so sehr mir die Berge lustbetont sind, aber es kann Situationen geben, wenn ich zum Beispiel einen Menschen besuchen sollte, der also krank ist, der meine Hilfe braucht, dann verzichte ich auf das Lustbetonte der Bergtour und gehe zu dem Kranken einfach hin. Das heißt, Franke hat auch versucht, diesem Unlustbetonten einen Sinn einfach zu geben, weil er gemeint hat, helfen, Besuche machen, ist also sicherlich etwas, es ist zwar ein Verzicht, das ist unlustbetont, aber es gibt einen Sinn. Nun denken Sie vielleicht, wie kann ich meinem Leben, das so und so geartet ist, einen Sinn eben einfach geben? Wie ich gesagt habe, Sinn kann man nicht geben oder erfinden, sondern Sinn muss gefunden werden. Diese Sinnfindung beruht natürlich auf einem gewissen Menschenbild. Und das Menschenbild war auch bei Franke so, dass er durchaus gemeint hat, von Grund auf ist der Mensch eben gut. Das würde auch unserem christlichen Menschenbild entsprechen. Der Mensch muss, wenn er Ebenbild Gottes ist, von Grund auf natürlich gut sein. Wenn es manchmal passiert, dass er ein Ungust ist, dann, weil er halt den Pfad verlässt. Aber von Grund auf ist der Mensch eben gut, wenn er Ebenbild Gottes ist. Da unterscheiden wir, das war nicht immer so, dass wir so gedacht haben, sie haben ein Glück, dass sie nicht im Mittelalter lebt. Denn im Mittelalter hat die Kirche gesagt, na, der Mensch ist also von Grund auf sowas von schlecht und er muss jetzt einfach zum Guten gemacht werden. Und wenn ich ihn dazu hinpeitschen muss, das heißt, und ihm androhen muss, was passiert, wenn er nicht gut wird und so weiter. Und also hier haben wir uns auch im christlichen, im Menschenbild natürlich radikal geändert. Heute sagen wir von Grund auf, seid's gut, das probiert es einmal, die Menschen so zu sehen. Es wird ihnen ein bisschen besser gefallen. Ein Spital. Wenn sie nämlich sagen, ihr seid alles Unbusteln, dann kann es ihnen nicht wirklich gefallen. Wenn sie aber sagen, es sind alles liebe Leute, bei manchen merke ich es sogar, dann kann es ihnen gefallen. Das war so die Idee, die Franke gehabt hat. Dieses Umdenken hin zu einem, und als Erkenntnisorgan hat er, das ist auch, hat er das Gewisse genannt. Das heißt, er hat so ein paar Begriffe eingeflossen, das hat er aber schon unabhängig von seiner katholischen zweiten Frau, denn da steht alles schon in dem ersten Buch drinnen, dass er in den Zwischen Kriegsjahren hier einfach geschaffen hat. Er hat gesagt, das Gewissen ist jene Fähigkeit, den einmaligen und einzigartigen und schönsten Sinn, der in jeder Situation verborgen ist, aufzuspüren. Sinn ist also jeweils der konkrete Sinn einer konkreten Situation. Und da hat er jetzt nicht gesagt, der große Sinn, die Welt verbessern und so. Sondern er hat gesagt, es hat auch das Kleine. Es gibt einen Sinn im Augenblick. Ich denke mal zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber Sie hätten ja verschiedene Alternativen gehabt, den Abend zu verbringen. Sie wissen ja, wir haben ja auch alle Fernseher und wir haben viele Programme, gell? Und Sie haben sich natürlich für den Abend in der Pfarre entschieden. Also da hat wirklich die Pfarre gewonnen. Es wird 1:0 für die Pfarre. Der ORF hat draufgezahlt, weil sie heute später zum Fernsehen kommen. Das heißt, sie haben dem einen Sinn gegeben, dass sie einfach jetzt in die Pfarre. Das ist der Sinn des Augenblicks. Dann gibt es langfristigere Sinne, dass sie zum Beispiel, also natürlich, also wenn sie irgendwas anbauen oder etwas Größeres planen, einen Urlaub planen, auch das macht schon alles, gibt dem Alltag eine Struktur und gibt dem Alltag einen konkreten Sinn. Und dann gibt es natürlich, das hat er eben auch gesagt, Sinnziele, die für die Ewigkeit reichen. Und da hat er gemeint, Religion ist so etwas. Religion ist ein Sinnziel, das sie über den Alltag hinaus haben. Das gilt nicht nur im Augenblick, nicht nur langfristig, sondern vielleicht sogar für ihr ganzes Leben. Und das sagt also sonst kein Therapeut, kein Psychiater, sondern das sagt Ihnen bestenfalls der Pfarrer natürlich, ein Theologe, aber auch der kann nicht sagen, was der Sinn ist, sondern das müssen schon Sie immer finden, aber er kann sagen, dass das Leben einen Sinn hat. Das heißt, und es behält den Sinn unter allen Bedingungen, unter allen Umständen, in allem Leiden. Vielleicht finden Sie es ein bisschen merkwürdig, wenn ich jetzt auf einen Umstand hinweise, den ich also nicht Frankl verdanke, aber es darf Ihnen einfallen, ich habe hier das Heiligenstädter Testament von Beethoven, Ludwig von Beethoven, das er seinen zwei Brüdern geschrieben hat. Und wenn Sie dieses Testament lesen, ich habe hier eine Kopie, dann wissen Sie, wie traurig das eigentlich klingt. Beethoven, der ja schon taub war, der komponiert hat, der Konzerte gegeben hat, der nur aufgrund der Reaktion der Leute gewusst hat, jetzt applaudieren sie, er konnte nichts mehr hören. Er hat komponiert, hat eben von früher noch die Erinnerung gehabt, wie das klingt, und schreibt ganz verzweifelt. Er schreibt den beiden Brüdern, was ich für ein entsetzliches Leben habe. Ich kann nicht mehr, ich gebe alles hin, ich bringe mich also um. Das steht nach einer Seite, also er ist äußerst selbstmordgefährdet. Er schreibt mir, wie ich Ihnen zeige, sehr, sehr viel. Und dann schreibt er unter anderem, aber, und da spürt man diese kopernikanische Wende. Er hat immer gesagt, was hat das Leben für mich für einen Sinn? Ich kann nur komponieren, ich bin nur Künstler, ich bin nur, also ich kann nur Klavier spielen, aber ich kann das alles nicht mehr hören. Das Leben hat für mich keinen Sinn mehr. Und dann taucht in diesem Testament eine kopernikanische Wende auf, dass er schreibt, aber meine lieben Brüder, ich habe halt auch erfahren, welche Freude die Menschen mit meiner Musik, mit meinen Tönen, mit meiner Musik haben, obwohl ich sie nicht mehr hören kann. Aber vielleicht ist der Sinn meines Lebens in dieser schrecklichen Situation der Taubheit, vielleicht ist der Sinn, dass ich komponiere und den Menschen eine Freude mache. Sie haben in diesem Testament, das ganz dramatisch beginnt, bis hin zu Selbstmordgedanken, in einem und demselben Dokument die kopernikanische Wende. Ja, ich hab vom Leben nichts mehr zu erwarten, aber die Menschen erwarten von mir noch etwas. Und sie wissen ja, was er dann noch alles komponiert hat in der Zeit, als er nichts mehr hören konnte. Das heißt, so hat Beethoven ohne Franke zu kennen, nehme ich ganz einfach einmal an, konnte er auch seinem Leiden, dieser Taubheit, einen Sinn entgeben. Das heißt, ich habe Ihnen jetzt zwei Fälle erzählt, die Frau mit dem Teddy. Sinn im Leid, das heißt durch den Verlust des Teddys. Aber sie hat ihm durch das Leid, das sie erfahren hat, vielleicht anderen eine Freude gemacht. Und Sinn trotz des Leides, obwohl er nichts mehr hört, hat er eben noch, hat er vielleicht oder kann er anderen eine Freude machen. Und jetzt sagt Franklin immer, Menschen haben immer eine Wahl. Sie können immer in unterschiedlicher Weise auf ihre Situation reagieren. Es kann aber sein, dass es Schwierigkeiten gibt bei der Sinnfindung. Ich bringe dann da auch ein Beispiel, das uns religiösen Menschen vielleicht nahe ist. Stellen Sie sich vor, zwei Vögel sitzen auf einem Stromkabel, der von einem Ort zum anderen gespannt ist. Und der eine Vogel sagt zum anderen, ich verstehe die Menschen nicht. Wozu spannen die solche Drähte, auf denen sie eigentlich gar nicht sitzen können? Weil es sitzt ja kein Mensch auf einem Stromkabel. Der andere sagt, du hast recht, die Menschen sind komisch. Wozu diese Drähte? Und für uns Vögel brauchen sie die Drähte auch nicht spannen, weil wir könnten auf jedem Ast eines Baumes sitzen. Wozu diese sinnlosen Drähte? Sehr geehrte Damen und Herren, das ist eine Situation, in die wir sicherlich auch manchmal eben einfach kommen, dass wir nicht den Sinn eben sofort erkennen oder überhaupt nicht erkennen. Die Vögel werden den Sinn dieses Stromkabels nie erkennen, weil wir auf einer anderen Ebene sind, wissen wir, was aber das Stromkabel bewirkt. Es gibt Leben. Es macht überhaupt erst das Leben der Menschen erträglich, wenn sie Strom eben einfach haben. Das heißt, es gibt Sinn, auch wenn ich es nicht erkenne. Und das ist natürlich überwiegend religiösen Menschen verbreitet. Aber auch andere, die also nicht an Gott glauben, haben manchmal ein Schicksal, dass sie sagen können, also ich könnte mich jetzt nur umbringen oder halt sagen, es wird schon einen Sinn haben, auch wenn ich nicht weiß, einfach welchen. In der Darstellung der Logotherapie hat Franke immer wieder auf das Religiöse als der letzte Ursprung hingewiesen. Er hat immer gesagt, natürlich gibt es unterschiedliche Ziele. Wenn Sie zum Beispiel in einem Haus wohnen mit einer Nachbarin, die Ihre Hilfe braucht, na dann haben Sie schon einmal einen Sinn, bis der halt stirbt. Dann zieht der andere ein und dann wird der beladen. Also Sie haben diese Sinnziele im Kleinen, es kann aber auch im Großen sein und es kann also im Allergrößten sein, wenn Sie eben dann Gott verantwortlich machen für ein Ziel Ihres Lebens, also für ein Ziel Ihres Lebens, auch wenn Sie im Augenblick nicht wissen, welches Ziel das einfach hat. Aber der Glaube signalisiert Ihnen, auch wenn ich es nicht erkenne, welchen Sinn das jetzt hat, es wird schon einen Sinn eben haben. Und Franke war es auch, der also gerade bei dieser Frage etwas angesprochen hat, auch wenn ich den Sinn nicht erkenne, vielleicht gibt es von Gott her einen Sinn. Und er hat diesen Dialog mit Gott als Meditation bezeichnet, nicht als Gebet, aber immerhin als Meditation. Und er hat gesagt, auch das ist eine Möglichkeit, dem Leben, den Sinn im Leben,